D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Should we stay or should we go? Ja. Heute ist der Tag, an dem sich die Briten entscheiden müssen, entscheiden sollen, Brexit oder Remain. Seit heute Morgen um 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet bis 22 Uhr Ortszeit, also 23 Uhr unserer Zeit, dürfen sie noch abstimmen, die Briten. Der Tag ist geschickt gewählt, denn heute ist einer der wenigen Tage, an denen mal kein EM-Spiel stattfindet. Wie die Briten sich entscheiden, das werden wir auch heute Abend nicht in Erfahrung bringen, das wissen wir morgen früh. Aber wir wollen uns der ganzen Sache mal nähern. Wollen hören, wie junge Briten auf der Insel, aber auch Briten, die bei uns in Deutschland leben, die Sache sehen. Nils zum Beispiel, der über Grumpy Old Men flucht, die einfach nur ihre verschrumpelten Mittelfinger Richtung Brüssel stecken wollen, mit dieser Abstimmung. Ich spreche gleich mit ihm. Wir schalten natürlich auch zu unseren Korrespondenten nach London und nach Brüssel, um zu hören, wie ist es dort am Tag vor dem möglichen Brexit. Ja, und dann wollen wir es uns auch noch ein bisschen nett machen und britisch, Sebastian, oder?
Hallo, ja, Salt and Vinegar Chips, die hast du vorhin vergessen, verloren, die habe ich mitgebracht ins Studio.
Dankeschön, da sind sie, du hast sie mir geklaut.
Ich liebe sie.
Ich habe heute Morgen im English Shop ein paar Sachen gekauft. Sebastian Rahms ist bei mir im Studio.
Hallo.
Ja, du könntest hier zum Beispiel gleich für uns einen Yorkshire-Tee aufbrühen.
Nichts lieber als
ist
das.
Ist for hard water, steht da drauf. Also genau das Richtige für die Kölner Suppe.
Ja, richtig.
Ja. Wie sieht es bei dir aus? Was glaubst du? Wie wird das morgen ausgehen?
Ich glaube, der Brexit wird verhindert. Ich glaube, die Mehrzahl der Briten, die sind so 2-3% mehr, sagen sich, nee, wir wollen nicht austreten. Weil ich glaube, dass die Politiker den Frust schieben und die Bevölkerung gar nicht so. Dass die mehr sehen in Europa als so das Politikgeflecht zwischen den Hauptstädten. Ich glaube, Großbritannien bleibt drin.
Na, wollen wir mal hoffen, dass du da richtig liegst. Die Scones sind gut.
Ja, schön,
dass du
das
auch mal probieren. Aber es geht nicht nur um Brexit heute. Wir haben zum Beispiel unseren Reporter losgeschickt. Der wird uns mal zeugen, wie man statt mit massenweise schlechten Fotos das Internet zuzuspammen, wieder mal Bilder machen kann. Tipps gleich hier. Im Studio bis 8.
Hallo, Sebastian Rams.
Und Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Morgen früh. Da werden wir Bescheid wissen. Bleibt Großbritannien in der EU oder nicht? Wenn es nach Nils Walker geht, ganz klar, heißt es drinbleiben. Er ist Anfang 30, Journalist und hat einen britischen Pass. Seine Familie väterlicherseits ist quasi tatsächlich britisch im besten Wortsinn. Ein Teil ist nämlich schottisch, ein Teil englisch. Er sagt selber, beim Thema Brexit sei er sehr emotional bei der Sache. Da bin ich mal gespannt. Guten Abend, Nils.
Hi, Paulus.
Hast du schon abgestimmt?
Ich kann nicht. Ich darf nicht. Es ist
zum... Du bist doch Brite.
Nein, es ist zum Kotzen. Es ist bescheuert. Ich darf nicht. Ich habe einen britischen Pass, aber ich wohne nicht. I'm not a British resident. I am a British citizen, but that is not a British resident. Und ich darf nur wählen, wenn ich drüben wohnen würde und das auf irgendeine verrückte Art und Weise nachweisen könnte, wie zum Beispiel eine Stromrechnung. Es gibt ja keine Einwohner.
Genau, es gibt keine Meldepflicht in Großbritannien. Mm-mm.
Nein, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich habe eine Schwägerin drüben, also meine Schwägerin in Spee. Die ist Deutsche, die wohnt in Schottland und die guckt genauso in die Röhre, weil die darf auch nicht abstimmen, wohnt aber da drüben, zahlt Steuern und so weiter und so fort. Und ich hatte schon mal mit ihr so, we floated the idea, dass ich doch einfach ihre Stromrechnung bezahle und dafür da mein Name draufsteht und ich dann einfach rüberfliege und meinen Zettel in den Kasten werfe. Das ist aber Wahlbetrug und ich bin ja ein Walker und kein Di Lorenzo, deswegen habe ich mir das jetzt anders überlegt. Und deswegen sitze ich hier drüben in Deutschland und leide. Ich leide. Es ist furchtbar.
Du bist wahrscheinlich nicht der einzige Brite, ne? Weil gerade diejenigen, die in Europa irgendwo sind, vielleicht sogar für die EU arbeiten oder so, wären ja diejenigen, die dafür stimmen wollten, oder?
Richtig. Und es gibt ein paar Ausnahmen irgendwie so, wenn du jetzt mal halt ein Auslandssemester machst, dann gilt das noch. Das ist noch okay. Aber wenn du so jemand bist wie ich, so mit Hauptwohnsitz in Deutschland, ich habe auch noch nie meinen Hauptwohnsitz in Großbritannien gehabt. Ich bin ja hier aufgewachsen. Ich bin ja Einwanderersohn nach deutscher Sichtweise. Darf ich das nicht? Und mein Vater darf es inzwischen auch nicht mehr, weil der war jetzt so lange nicht mehr drüben. Der hat quasi sein Wahlrecht verloren. Der müsste auch wieder zurückgehen.
Man merkt, Nils, du bist da richtig sauer drüber. Warum bist du bei der Sache so emotional, wenn du sagst, du bist ja die ganze Zeit hier in Deutschland gewesen?
Ja, es ist ja immerhin man hat Familie und irgendwie diese Familie definiert sich ja. Man hat irgendwie Onkels, Tanten, Schwestern, Cousins und so weiter. Und ich sage jetzt einfach mal so, die schottische Seite bei uns in der Familie ist kulturell dominant. Ja, ja. Um es mal ganz total gescheit auszudrücken. Und ich bin viel drüben, ich besuche die immer wieder, wir machen immer total viel zusammen und die kommen rüber nach Deutschland, besuchen uns hier, wir fahren da drüber, wir haben Familientreffen alle 2 Jahre irgendwo, immer in Europa oder in Großbritannien und das funktioniert alles ganz gut. Das werden wir auch weiterhin machen. Ist mir doch scheißegal, was es da für Grenzzäune gibt. Aber es ist trotzdem völlig idiotisch, dass auf einmal jetzt zwischen mir und dem einfach größten Teil meiner Familie da so ein Grenzzaun aufgebaut wird von irgendwelchen Vollidioten, die nichts Besseres zu tun haben, als tatsächlich zu glauben, sie wären als einzelnes kleines Inselvölklein, das sie dann ja nun mal sind, viel, viel besser dran als in der großen EU, wo zwar leider auch die Franzosen mit drin sind, aber wo man zusammen einfach besser klarkommt.
Ja, aber woher kommt das? Also warum glaubst du, dass so viele Briten gegen Europa sind? Ist das sowas wie, dass die einfach mal so ein Fickt euch doch EU über den Kanal schicken wollen?
Ich glaube es tatsächlich. Das ist the British way of anger against the EU. Ich glaube ganz, ganz fest, dass die Deutschen oder die, was weiß ich, die Franzosen, wenn sie könnten, würden sie ein Francit machen oder ein Deutschland raus aus der EU. Aber wir sind viel zu europäisch. Die Briten hatten ja eh immer schon ihren Sonderstatus und man nennt ja Europa nicht umsonst da drüben abroad. Ja, abroad. Es war schon immer so ein bisschen diese Distanz. Und dann ist es, glaube ich, einfach so, es gibt drüben UKIP, bei uns gibt es die AfD, in Frankreich gibt es den Front National. Überall haben wir gerade so ein bisschen die Kacke am Dampfen, was so rechtstendenziöse politische Strömungen angeht. Und es ist so ein bisschen, glaube ich, das ist auch das, worüber ich mit meiner Verwandtschaft drüber gesprochen habe, die glauben auch, naja, it's a very British way of showing them the middle finger.
So, wo wir gerade bei deiner Familie nochmal sind, gibt es da irgendwen, der sagt, ich fände das gut, wenn wir raus sind?
Nee, ich bin so froh. Ich bin so glücklich, ich bin so stolz auf meine Familie, ich bin so froh. Obwohl es mich ein bisschen wundert, weil es gibt so ein bisschen das Klischeebild da drüben, das wird in Deutschland nicht ganz so transportiert. Die Leute, die das kacke finden mit der EU, die sagen raus, 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 raus. Das sind einerseits die UKIP-Wähler. Bei uns in den Medien heißt es immer, das ist Boris Johnson. Nein, Boris Johnson hat sich einfach nur sehr schlau da vorne hingesetzt. Eigentlich ist es UKIP, das ist diese Idiotenpartei, die dafür trommeln, die das Ganze aufgezogen haben, die dafür wirklich Stimmung gemacht haben. Und die Leute, die wählen, die Leute, die dafür sind, das sind grumpy old white men. Das sind unzufriedene weiße alte Männer, die sind meistens wahrscheinlich in Rente, haben eh nichts mehr zu verlieren. Denen ist doch alles scheißegal und denen kann der Rasen gar nicht grün genug sein, aber er ist beim Nachbarn immer schöner. Und die sind das, die da so eine Stimmung drüber machen.
Nils, ich habe jetzt nochmal einen Vorschlag. Ja? Wir machen jetzt sowas wie bei so einem Wahlkampfduell. Du hast jetzt nochmal 30 Sekunden Zeit, um deinen britischen Landsleuten, den Grumpy Old Men, zu erzählen, warum sie bitte bleiben sollten und das auf Englisch bitte. Los geht's.
Warum sie bitte bleiben sollten?
Ja.
If you, dear grumpy old man over there, really love taking all your holidays on Mallorca or in Spain and Ibiza or Tenerife, just think about what you're doing right now, because if you're voting to leave, you're not getting back on these islands so easy. You're gonna stay on your island and it's rainy there.
Danke, Nils Walker.
Gern geschehen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sebastian.
Ja?
Playmobil oder Lego?
Ehrlich gesagt, beides hatte ich.
Wie beides?
Ja, beides.
Ja, das ist doch eine Entweder-Oder-Frage.
Glaubst du, so wie Blur oder Oasis oder was?
Ja, ja, genau. Wein oder Bier und so ein Kram. Weil das ist tatsächlich, also bei uns war Playmobil immer bäh, ja, weil meine Eltern gesagt haben, das ist der Paulus, der Kleine, der muss kreativ sein.
Ja.
Das funktioniert aber mit Playmobil nicht, weil da alles schon so vorgegeben ist. Und mit Lego kannst du nämlich basteln und das entfesselt die Kreativität.
Das habe ich auch gerne gemacht, aber mit Playmobil konnte man besser schießen. Die hatten die besseren Gewehre.
So, und da war bei meinen Eltern eh Schluss. Aber Sebastian, wir reden über Playmobil, ja. Weil es da neues Spielfutter gibt. Was haben die in der Pipeline?
Also nachdem Lego mit der Lizenzierung von Themenwelten wie Harry Potter und vor allem natürlich Star Wars wahnsinnig viel Geld scheffelt.
So richtig viel, ja.
Da haben sich die Verantwortlichen von Playmobil gedacht, mit Sitz in Zierndorf in Deutschland, das können wir doch auch. Und deswegen gibt es in Kinderzimmern ab 2017...
Nee.
Ja, jeder weiß es jetzt schon, oder?
Ja,
Ghostbusters-Figuren.
Ernsthaft.
Ja. Ja, wirklich, denn Playmobil und Sony Pictures Consumer, die haben eine Lizenzkooperation abgeschlossen. Ob es aber sowohl männliche als auch weibliche Figuren gibt, das ist noch nicht so ganz bekannt. Es gibt einen kleinen Trailer, da erkennt man es einfach noch nicht.
Ja, ja, also ich finde das ziemlich irritierend, muss ich sagen, weil Ghostbusters ist ja sowas von, was ist das, 80er, 90er,
old,
also
old,
Jahre
old school.
Alt. 32 Jahre.
84 ist der erste Film.
So,
ja, genau.
Ja, wie kommt
aber,
das?
Ja, aber anscheinend hat sich Ghostbusters zu so einer Art eigener Marke entwickelt, die einfach nicht tot zu kriegen ist und nach wie vor viele Fans hat und auch mit der Zeit geht und knallhart die Frauenquote durchsetzt, denn im August startet dieses Jahr in den Kinos der neue Film mit dem schlichten Titel Ghostbusters. Aber diesmal kommen vier Geisterjägerinnen den schleimigen Monstern in die Quere. Aber, Paulus, wir sind nicht ganz außen vor. Männliche Unterstützung in Form von Chris Hemsworth ist auch mit an Bord.
Das ist Thor, ne?
Das ist jetzt
ja,
Thor.
Ja, super. Das, genau. ist ja dann fast wie eine Action-Figure oder sowas.
Ja.
Sehr gut. Danke, Sebastian.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So. Die beliebtesten Fotomotive aus Deutschland in diesem Sommer? Na, was wohl? Selfies vor Regenbogen, Selfies im Starkregen, Selfies in Pfützen, Selfies mit Gewitter im Hintergrund. Ja, und jetzt trudeln die ersten Urlaubs-Selfies so langsam ein, mit Drink in der Hand und am Strand und so. Wir fotografieren halt eben die ganze Zeit und wir fotografieren, was gerade da ist. Weit über 1 Milliarde Fotos werden täglich über soziale Netzwerke hochgeladen. Und seien wir mal ehrlich, das meiste, was wir da hochladen, ist eigentlich Müll. Das sind Fotos, Selfies, aber eben keine Bilder. Stefan Beuting war unterwegs, um zu helfen, um den Datenmüll ein bisschen wegzuräumen, hat sich Tipps geholt und die dann weitergegeben. In der Mission, mach doch schöne Bilder statt nur Selfies.
Ich mache das eigentlich relativ selten, aber wenn, dann in irgendwelchen witzigen Situationen, wo ich mich oft auch, wenn ich mich total blöd finde, wenn ich irgendwie blöd aussehe und das gerne festhalten möchte.
Petra studiert Jura und lernt gerade für eine Klausur auf der Wiese. Zusammen mit Ruth.
Ich mache Selfies eigentlich nur für meine Freunde und meine Familie. Also wenn wir dann so Gruppen auf WhatsApp haben oder so, dann ist das so ein kurzes Gemeinschaftsgefühl, wenn wir alle kurz ein Bild von uns da reinposten.
Bevor ich Petra und Ruth treffe, rede ich noch mit anderen Leuten über Selfies. Und mal ehrlich, die Dinger haben keinen besonders guten Ruf.
Ja, ich frage mich oft, warum machen Leute diese ganzen Selfies? Also ich habe da ein großes Problem damit.
Stefano Levi, Dokumentarfilmer, Fotograf und ratlos, warum so viele Selfies minderer Qualität entstehen, auf denen zu viel Gesicht mit immer gleichem Ausdruck zu sehen ist.
Ich frage mich dann, wenn die Kinder von diesen Menschen, die sich 1000 Selfies machen, dann diese ganzen Fotos sehen, dann was fragen die Eltern, warum hast du dich so oft fotografiert? Ich möchte gerne wissen, was die Antwort dafür ist.
Ehrlich? Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es der Wunsch zu zeigen, dass ich lebe, in diesem Moment, dass es mir gut geht. Das Problem, die Freude ist dann weg, wenn ich ein Bild wiederfinden möchte. Es ist weg. Ein winziger kleiner Punkt in der unendlich großen Low-Quality-Picture-Galaxie.
Das nervt mich auch wirklich. Also ich habe so einen Ordner, der nennt sich dann iPhone und da gehe ich eigentlich niemals ran und das ist ein unsortierter Haufen, den man sich eigentlich nie wieder anguckt.
Ja, ich versuche schon auf meinem Handy so ein ganz bisschen Ordnung reinzubringen und versuche zu unterscheiden, welche Fotos ich nochmal sehen möchte und welche nicht. Aber das klappt leider nicht immer.
Ich war auch einmal Opfer von den vielen Fotos, die ich geschossen habe. Und als ich dann irgendwie die Technik auch umgewandelt hatte in die digitale Welt, ne, in das digitale Fotografieren, das hat dann 1000 ne, Möglichkeiten eröffnet. Aber andererseits hat das viel auch Zeit geraubt, weil man viel mehr fotografiert hat.
Was selbst er als Fotograf lernen musste. Auswählen und bewusst entscheiden. Stefano macht das mit ein paar Fragen.
Frage dich, warum machst du das? Warum ist dieses Foto dir jetzt in diesem Moment wichtig? Was willst du damit erzählen? Und wie willst du es erzählen?
Die Fragen muss sich natürlich jeder selbst stellen. Das ist anstrengend und bestimmt nicht jedermanns Sache. Für die, die das mal versuchen wollen, hat er ein paar Tipps.
Wenn man ein Foto sieht und da gibt es jemanden, der unterguckt von links nach rechts, und die rechte Seite des Bildes, da ist noch Raum, da ist noch Luft und der Kopf, der steht auf der linken Seite des Bildausschnittes, dann ist das etwas, was in der Zukunft gerichtet ist, ne? Ein Blick nach vorne sozusagen.
Also Kopf links, Blick nach rechts, progressiv. Das ist Fotografie-Grundkurs, wissen aber natürlich trotzdem viele nicht. Umgekehrt ist das dann rückwärtsgewandt. Und wenn ich jemanden direkt vor den Bildrand schauen lasse, dann ist der Subtext: Eng, Sackgasse. Das kann komisch sein. Sicher ist aber, das bekomme ich nicht am ausgestreckten, wackeligen Arm hin.
Wenn man sich aber so seitlich steht und dann könnte das interpretiert werden als, okay, ich bin hier und guck mal, wie schön das hier ist, was im Hintergrund steht.
Noch so ein Tipp von ihm. Lass dein Bild eine Geschichte erzählen. Nimm das ernst. Lass dir auch mal Zeit.
Ich benutze gerne diesen Begriff Slow Photography. Also ich lade immer Leute ein, um zu denken, warum ist es notwendig, jetzt so viele Fotos zu machen? Ich sehe, dass jedes Foto so wie eine Art Baby und Je mehr man sich um ein einzelnes Motiv kümmert, desto besser kann das Baby wachsen oder sich entwickeln.
Ja, finde ich auf jeden Fall sinnvoller und im Prinzip, was du auch gesagt hast, eigentlich wären das dann mal Fotos, um die man traurig wäre, wären sie nicht mehr da oder die, an denen man irgendwie hängt, im Gegensatz zu dem, was man aktuell die ganze Zeit da auf seinem Handy hat. Eigentlich ohne persönlichen Bezug oder Wert.
Petra, Ruth und ich versuchen das dann am Ende umzusetzen. Die beiden lernen ja gerade für die Klausur Handelsrecht. Die ist schon am nächsten Tag. Das heißt, die Stimmung müsste eigentlich mäßig sein. Weil aber Petra gerade am letzten Wochenende auf einem Festival war, sind da noch Reste von guter Laune im Tank. Die Fotoidee: Petra rockt und feiert. Und Ruth schaut sie dabei irritiert an. Die Baumreihe der langen Platanenallee links im Anschnitt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Stefano von dem Bild hält.
Tja, und was ihr von dem Bild haltet. Das Foto von Ruth und Petra findet ihr auf unserer Seite auf deradiowissen.de. Und was sage ich Foto? Es ist ein Bild.
Deradio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, keine Frage. Das war Musik aus Großbritannien. Genauer aus Oxford. Glass Animals mit Life Itself. Wie sollte es auch anders sein an dem heutigen Tag?
Radio Wissen. Very British.
Ja, dieser Tag ist nicht nur ein historischer Tag für die Menschen in Großbritannien. Sollte das Vereinigte Königreich sich aus der EU wählen, dann wäre das natürlich ein Horror für die Diplomaten und Beamten in Brüssel. Die Briten raus, das hieße sehr, sehr viel Arbeit, weil die Beziehungen zu Großbritannien komplett neu sortiert werden müssten, weil viele Beamte wegfallen würden. Jörg Münchenberg ist unser Korrespondent in Brüssel. Jörg, wie ist es? Zittern die Beamten und Politiker in Brüssel tatsächlich?
Also das ist ein bisschen prosaisch vielleicht ausgedrückt, aber natürlich ist die Nervosität hier greifbar, die Anspannung ist riesengroß, denn alle wissen, wenn Großbritannien wirklich austreten sollte, dann kann das unabsehbare Konsequenzen haben für die Briten natürlich, das ist ganz klar, sie werden den Zugang wahrscheinlich zum Binnenmarkt verlieren, aber es geht natürlich auch um Europa, Dänemark, Niederlande, Tschechien, da gibt es viele Länder in der EU, die nicht gut zu sprechen sind auf Brüssel. Da gibt es sehr starke antieuropäische Tendenzen in diesen Ländern. Und man hat eben die große Sorge vor einem Dominoeffekt, dass andere dann nachfolgen könnten auf das Referendum. Also insofern hat man auch diese klare Botschaft, in ist in und out ist out. Also es gibt keine Zugeständnisse. Und das geht dann eben einfach auch darum, hier mögliche Nachahmer abzuschrecken.
Du bist ja heute durch Brüssel bestimmt mal gegangen, durch die Stadt. Kriegt man das tatsächlich irgendwie stimmungsmäßig mit, das da, was im Busch ist? Oder geht es so im normalen Leben weiter wie bisher?
Also ich würde sagen, im normalen Leben geht das weiter wie bisher. Das ist dann nicht zu merken. Da geht es dann eher um die Frage, wie hat sich die belgische Nationalmannschaft gestern gegen die Schweden geschlagen und was ist von dem nächsten Gegner Ungarn zu halten. Aber klar ist, bei Empfängen jetzt oder bei Hintergrundgesprächen hier im EU-Viertel, da geht es wirklich nur um diese eine Frage, Brexit oder nicht, welche Folgen hat das. Man muss auch sagen, zuletzt würde ich sagen, war da so ein bisschen so ein Fatalismus festzustellen und nach dem Motto, wenn die Briten das wollen, dann werden wir das auch durchziehen. Wir haben die Instrumente dafür, diese berühmte Artikel 50. Aber natürlich ist dann eben auch die Frage, was kommt nach dem Artikel 50, weil man ja eben so einen Fall noch nie hatte. Es gab noch eben noch keinen Austritt eines Landes. Da macht sich dann eben auch sehr schnell wieder die Ratlosigkeit breit.
Nun wollen ja viele in der EU eben nicht, dass es zum Brexit kommt. Werben die Leute auch wirklich dafür, dass das nicht passiert?
Also man muss sagen, die EU hat ja selber sich hier so ein bisschen einen eigenen Maulkorb umgebunden, einfach weil sie sehr unpopulär ist in Großbritannien. Also es betrifft natürlich vor allen Dingen die Kommission auch. Und
also um die Sache nicht schlimmer zu machen.
Um die Sache nicht schlimmer zu machen und natürlich, weil man auch die Sorge hat, dass die Briten das als unfreundliche Einmischung verstehen könnten. Also insofern muss man sagen, waren diese ganzen Wortmeldungen doch sehr allgemein, die man gehört hat. Also es gab natürlich die Appelle, aber das war alles sehr bedeckt, also sehr zurückhaltend insgesamt. Und auch heute muss man sagen, das war ein ganz ruhiger Tag in Brüssel. Wir hatten eine volle Agenda. Der israelische Präsident war da, dann der palästinensische Präsident Abbas. Auch das Mittagsbriefing, das ist diese tägliche Pressekonferenz in der EU-Kommission. Da hat das Thema Brexit gerade mal 3 Minuten eine Rolle gespielt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ist erschöpfend in den letzten Wochen behandelt worden. Also man hat heute versucht, so ein bisschen hier Business as usual zu machen. Aber klar ist auch, das ist schon die Ruhe vor dem Sturm, denn morgen, wenn dann die Entscheidung da ist, dann geht es hier auch in Brüssel natürlich richtig rund.
Nehmen wir mal einfach kurz an, Jörg, dass morgen früh dann tatsächlich klar ist, die Briten sind raus. In Europa, ist da man schon drauf vorbereitet, in der EU, auf diesen Fall? Gibt es tatsächlich sowas wie konkrete Pläne, wie das dann gehen kann und wie man das alles ummodeln kann?
Das ist nicht so genau klar. Also es gibt offiziell keinen Plan B, aber natürlich hat man Szenarien entworfen. Man hat sich überlegt, was müssen wir machen, was passiert dann. Man weiß, wer wann zusammentreten wird. Aber man hat eben das Instrument, das ist dieser Artikel 50. Wenn der quasi gezogen wird, dann hat man genau 2 Jahre Zeit, um zu verhandeln. Man kann das auch dann noch verlängern. Aber dann kommen schon ganz viele Fragezeichen. Zum Beispiel, was macht Cameron? Tritt er am Wochenende dann noch zurück? Reicht er die Scheidung ein, wenn er dann auf den EU-Gipfel Anfang nächster Woche kommt? Macht er seinen Nachfolger? Wann macht er das? Also da ist viel, viel noch offen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Punkt wegen dieser Unsicherheit, dieser Nervosität, dass zum Beispiel auch die Europäische Zentralbank gesagt hat, also wir stehen bereit, egal was da passiert, eben wenn jetzt die Aktienkurse verrückt spielen oder die an den Währungsmärkten die Kurse ausschlagen, dann sind wir bereit zu intervenieren. Also da hat man sich sicherlich auf den morgigen Tag vorbereitet.
Brüssel und Brexit. Danke, Jörg Münchenberg nach Brüssel.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und wir wissen, es kann so nicht weitergehen. Es muss sich da was ändern auf den Straßen. Der fiese Dieselqualm muss weg. Wir brauchen eine Wende vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität. Wir brauchen neue Konzepte. Das wissen wir. Kein Wunder, dass in letzter Zeit zum Beispiel Elektroautos, alternative Antriebe, Carsharing und so ein Thema waren hier in D-Radio Wissen. Aber meistens ging es da um Pkw. Dabei rollen ja Millionen von Lkw, Millionen von Tonnen von Zeug über unsere Autobahn. Und wir schauen jetzt mal auf die Lkw mit Sebastian Rahms. Genau da gibt es nämlich einen interessanten Feldversuch. Worum geht's?
Um den umweltschonenden Warentransport von A nach B. In der Nähe von Stockholm testen Siemens und Scania, das ist ein schwedischer Hersteller von Nutzfahrzeugen, ein Stromoberleitungssystem. Das kennt man schon von manchen Buslinien. Mhm. Gibt es in Deutschland zum Beispiel.
Solingen, da habe ich das mal gesehen.
Richtig, genau.
Im schönen Solingen.
Ich war noch nicht da, aber es muss sehr schön sein. Und in Eberswalde zum Beispiel. Auf einem 2 Kilometer langen Abschnitt der Autobahn E16 in Schweden werden jetzt 2 Jahre lang 2 Diesel-Hybrid-Fahrzeuge auf dem sogenannten E-Highway getestet.
Diesel-Hybrid-Fahrzeuge heißt, es ist kein reiner Elektrolaster, der da rumbrummt.
Richtig, nein, es ist eben kein reiner. Nach wie vor ist auch ein Dieselmotor mit an Bord, der das Fahrzeug antreiben kann, wenn keine Oberleitung in der Nähe ist. Befindet sich der LKW aber unter einem Oberleitungssystem, erfasst das ein Scanner, der an der Frontseite unter dem Kühlergrill angebracht ist und permanent den Himmel abtastet. Dann werden die Stromabnehmer, also wenn der so eine Oberleitung, genau,
Ausgefahren,
das ist so über der Fahrerkabine, ne? Und dann wird das nennt man Anbügeln, wird vorbereitet, also bevor der wirklich Kontakt kommt. Den kann entweder der Fahrer selbst herstellen oder je nachdem kann man auch eine Automatik einstellen. Und das soll, sagt Siemens, bis zu einer Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde funktionieren.
Schneller sollen LKW ja eh nicht fahren.
Genau,
ja.
Finde ich auch gut. So angedockt wird der LKW dann ausschließlich mit Strom angetrieben und stößt dann vor Ort auch keine Schadstoffe mehr aus, also kein CO2, keine Stickoxide und was sonst noch so aus dem Verbrennungsmotor rauskommt. Der E-Highway und der Betrieb mit Strom per Oberleitung, sage ich schon, Oberleitung, soll zudem doppelt so effizient sein wie konventionelle Verbrennungsmotoren.
So, das klingt jetzt alles total schön, ja. Aber um eine Oberleitung zu haben, muss man die erstmal bauen und da muss ja komplett alles umgebaut werden, um dieses System zu installieren.
Oder? Ja, da hast du vollkommen recht. Deswegen habe ich vor der Sendung mit Hasso-Georg Grünjes gesprochen, der für das weltweite E-Highway-Geschäft bei Siemens zuständig ist. Und damit aus einer normalen Autobahn ein E-Highway wird, ist Folgendes nötig.
Dafür muss entlang der Autobahn eine Infrastruktur errichtet werden, die ganz ähnlich ist wie die Infrastruktur, die es auch braucht für die Elektrifizierung einer Eisenbahn.
Das heißt, man braucht die Oberleitung, die über der Fahrbahn hängt, Masten, die das Ganze in der Luft halten und die Bereitstellung eben von Strom durch sogenannte Unterwerke entlang der Strecke. Die sind an das überregionale Stromnetz angeschlossen.
Ach, das ist teuer, oder?
Ja, also billig wird es nicht. Über mögliche Kosten konnte mir Hasso-Georg Grünjes auch etwas sagen.
Zu den Kosten der Infrastruktur lässt sich sagen, dass ein häufig zitierter Wert 2,5 Millionen sind. Die stammen aus einem Bericht des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Das ist Wert, der den Preis für 1 Kilometer in beide Richtungen beschreibt.
Sebastian, was mich nur die ganze Zeit umtreibt, ist die Frage, warum das Ganze eigentlich? Also wir haben doch gelernt, die Sachen müssen von der Straße runter auf die Schiene, auf aufs Schiff Schiene. Oder was weiß ich, in den Zeppelin.
Ja, oder
warum das Ganze?
Ja, weil der Schienenverkehr dazu einfach praktisch nicht in der Lage ist. Der Weltwirtschaftsrat für nachhaltige Entwicklung nimmt an, dass sich die weltweite Transportleistung zwischen 2000 und 2050 verdreifachen wird und eben nur ein Drittel dieser zusätzlichen Gütertransporte kann eben die Schiene bewältigen. Nach Informationen von Siemens werden deshalb bis zum Jahr 2050 weltweit 200% mehr Transporte auf der Straße abgewickelt werden und sich die CO2-Emissionen aus dem Straßengüterverkehr mehr als verdoppeln. Und das vorrangige Einsatzgebiet dieses E-Highway soll erstmal intensiv von Lastwagen genutzte Transportstraßen sein, wie Verbindungen zwischen Häfen oder Fabrikanlagen und Güterverkehrszentren oder zwischen Gruben oder Minen und zentralen Umladeplätzen.
So, weil die LKW, wie sieht es denn eigentlich mit meinem PKW aus? Kann ich irgendwann Elektroauto fahren und klinke mich oben ein?
Das wäre schön,
bügel
oder?
Mich an?
Ja, nicht direkt zumindest, sagt Hasso-Georg Grünjes.
Nein, die ist nicht direkt für Autos denkbar, da die Oberleitung ja auf ca. 5,15 Meter Höhe steht. Also ich kann mir kein Auto vorstellen, was einen so langen Stromabnehmer mit sich führt. Auf der anderen Seite aber führt man ja mit dieser Infrastruktur dann auch gleichzeitig den Strom entlang der Autobahn mit und könnte sozusagen an die Unterwerke an Parkplätzen nutzen, um da dann Ladestationen aufzubauen.
Ja, und das, der letzte Punkt, der klingt für mich echt nach einer sinnvollen Kombination, muss ich sagen.
Ja, warum nicht? Danke, Sebastian.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
So, jetzt müssen wir am Tag des Brexit doch nochmal nach Deutschland schauen, hier in der Redaktionskonferenz. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ein maskierter, bewaffneter Mann hat ein Kino gestürmt. So eine Nachricht hören wir sonst eigentlich aus den USA. Heute Nachmittag kam diese Meldung aber aus Viernheim in Hessen. Anne Zuber aus den D-Radio Wissen Nachrichten. Das Wichtigste zuerst. Mittlerweile ist die Lage unter Kontrolle, ne?
Ja, die Polizei hat den Täter erschossen. Das hat Hessens Innenminister Peter Beuth bei einer Pressekonferenz erklärt.
Der Täter bewegte sich nach ersten Erkenntnissen in dem Kinokomplex und machte einen verwirrten Eindruck. Es befanden sich Geiseln im Einwirkungsbereich des Täters. Daher wurde er von den Spezialkräften final bekämpft. Er ist dabei zu Tode gekommen.
Also ein Spezialkommando der Polizei hat das Kino gestürmt und dabei den Mann getötet. Die Polizei hat auch erklärt, dass die Geiseln nicht verletzt sind. Es gibt allerdings Medienberichte, in denen von Verletzten durch Reizgas die Rede ist. Und man weiß natürlich auch nicht, ob die Menschen im Kino vielleicht einen Schock erlitten haben.
Weiß man denn, wie viele Menschen da im Kino waren, wie viele Geiseln es waren?
Nein, das ist auch noch nicht klar. Vom Katastrophenschutz heißt es, dass zum Glück heute, weil es so heiß ist, nicht viele Menschen im Kino waren. Es ist auch noch nicht raus, was in dem Kino genau passiert ist. Gegen 3:15 heute Nachmittag ist ein Notruf bei der Polizei angegangen. Und laut diesem Notruf sind im Kino 4 Schüsse gefallen, sagt Innenminister Beuth. Laut ihm hatte der Täter eine lange Waffe dabei, so sagt er. Das könnte ein Gewehr sein, aber auch eine Maschinenpistole. Es ist aber noch nicht sicher, ob es eine scharfe Waffe war oder vielleicht nur eine Schreckschusswaffe.
Gibt es irgendwelche Informationen dazu, warum der Mann das gemacht hat?
Auch dazu gibt es offiziell noch nichts Konkretes. Innenminister Beuth sagt, dass der Täter einen verwirrten Eindruck gemacht hat. Das haben wir eben gehört. Und die deutsche Presseagentur schreibt, dass die Tat vermutlich keinen terroristischen Hintergrund hat. Und da bezieht sie sich auf Sicherheitskreise. Das ist aber auch wirklich schon alles zum Hintergrund.
In Viernheim in Hessen hat ein bewaffneter Mann ein Kino gestürmt und ist dann von der Polizei erschossen worden. Die Infos dazu gab es von Anne Zuber. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
D-Radio Wissen. Very British.
Ja, noch etwa 3,5 Stunden dürfen die Briten abstimmen. Heute Morgen um 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Um 23 Uhr unserer Zeit machen sie dann zu. Viel Zeit, um nachzudenken, zu bangen, zu hoffen, zu diskutieren. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London. Guten Abend, Friedbert.
Ja, guten Abend, Paulus.
Wie hast du den Tag heute in London erlebt? Was war da los?
Also ich fand es ziemlich ruhig hier, jedenfalls das, was ich hier so beobachten konnte. Habe heute Morgen die Kinder zur Schule gebracht, in eine Grundschule und direkt nebenan gibt es eine zweite Grundschule. Und da war eine Polling Station eingerichtet, wenig Andrang dort. Ich habe dann später gesehen, hier in den Online-Zeitungen andernorts hat es lange Schlangen gegeben. Hier war das ziemlich ruhig gewesen. Vor allen Dingen war es auch trocken. Nebenan in Kingston, eins weiter im Londoner Westen, hat es sehr viel geregnet, bei uns hier auch. Und da war ein Wahllokal sogar überflutet, musste schnell noch ein anderes Lokal gefunden werden.
Der Kampf um die Stimmen wurde ja erbittert geführt. Dann kam das Attentat auf Joe Cox und es wurde kurz ein bisschen ruhiger. Wie sah der Kampf um die Stimmen jetzt in dieser Schlussphase aus?
ein bisschen gedämpfter schon, denke ich. Der Wahlkampf ist wegen des Attentats für ein paar Tage ja ausgesetzt worden. Montag ging es dann wieder weiter. Ich glaube, die Tonlage insgesamt ein bisschen gedämpfter. UKIP hatte ein Plakat wieder aus dem Verkehr gezogen, das also unendliche Schlangen von Flüchtlingen zeigt, die über den Balkan auf Großbritannien im Anmarsch seien. Also es hat ein bisschen schon dafür gesorgt, dass es ein klein wenig ruhiger geworden ist.
So eine Abstimmung wie die heute hat Großbritannien ja noch nicht erlebt, außer dass da irgendwo ein Wahllokal vollgelaufen ist mit Wasser nach dem Starkregen. Läuft alles nach Plan?
Ich würde schon sagen, es läuft alles nach Plan. Es ist einfach interessant zu sehen hier die endlosen Tausende von Polling Stations, Wahllokalen, die man im Fernsehen sieht oder online sieht. Selbst Garagen sind requiriert worden, in denen man dann seine Stimme abgibt. Es hat auch wieder einen Fall gegeben, dass Leute in ein Wahllokal gekommen sind und standen nicht auf der Liste, sind dann ziemlich sauer gewesen, weil sie sagten, wir sind aber registriert, und dann hat sich die Gemeinde dann später auch entschuldigt. Sie haben recht gehabt, muss man noch aufklären, was da passiert ist. Wilde Verschwörungstheorien gibt es auch. UKIP hat jetzt eine Umfrage gezeigt. Ein Drittel aller UKIP-Wähler glaubt, dass das Ergebnis gefälscht wird und dass der Inlandsgeheimdienst MI5 damit mischt.
UKIP, das ist die große eurokritische Partei in Großbritannien. Schauen wir mal auf die Finanzwelt. Die spielt in London eine wichtige Rolle, und es wird ja immer gesagt, der Brexit könnte dazu führen, dass es unruhig wird auf den Märkten. Was sagen die Banker? Gibt es da ein Zittern?
Also insgesamt, ja, es ist mir ein bisschen aufgefallen in den Wochen und Monaten vorher, dass die Banker da auch nicht alle einheitlich eine Meinung sind. Man sagt so, die Banken sind für die EU, die für die Hedgefonds arbeiten, sind gegen die EU, weil die EU zu viel reguliert und den Hedgefonds das Geschäft kaputt macht. Es hat heute, wenn man die Märkte hier beobachtet, der FTSE, das ist hier der Leitindex an der Londoner Börse, hat um, ich glaube, 1,2% zugenommen. Das Pfund ist ein bisschen geklettert. Das interpretiert man als, die Märkte nehmen vorweg, dass Remain wohl gewinnt, weil die Buchmacher klar jetzt Remain, Verbleib in der EU, als Favorit gesetzt haben.
Genau, die Buchmacher, wird ja immer gesagt, die sind da ein bisschen besser als die Umfragen, die zum Beispiel von Zeitungen und so gemacht werden.
Also ich denke, die Buchmacher muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Es wird immer auf deren Quoten geschaut. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut hier. Ladbrokes, Europas größter Wettanbieter, sitzt in London, wettet bzw. bietet die Quoten an für Remain 1:6. Das heißt, wenn man 6 Pfund auf Remain setzt, kann man ein mageres Pfündchen gewinnen. Wenn man auf Leave setzt, 1 Pfund, bekommt man 4. Das übersetzt sich in eine Quote von 85%. Mit 85% Wahrscheinlichkeit würde Remain gewinnen. Letzte Woche hatten wir eine kleine Pressekonferenz mit einem anderen Buchmacher von William Hill, der was Interessantes gesagt hat. Es gibt viele Kleinwetten, die tendieren zum Brexit. Und es gibt einige größere Wetten, Summen wollte er nicht nennen, könnte aber schon sein, dass es Beträge um die 100.000 Pfund sind, die setzen auf Remain, nicht um irgendetwas zu beeinflussen, sondern das ist eine spekulative Geldanlage. Wenn die Quote so ist wie jetzt, man wettet 100.000 Pfund auf Remain und bekommt 117.000 Pfund wieder zurück, mit hoher Wahrscheinlichkeit, vielleicht ein bisschen weit jetzt aus dem Fenster gehängt, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit, dann hat man ein Geschäft von 17.000 Pfund gemacht.
Ja, das ist nicht schlecht. Ganz kurz noch, Friedbert, ich habe ja gesagt, 22 Uhr englischer Zeit gehen die Wahllokale zu, und dann dauert es aber bis heute Morgen vielleicht sogar 8 Uhr. Wenn bei uns Wahlen sind, dann kommen die Hochrechnungen viel schneller. Woran liegt das?
Also es heißt immer, es gibt keine Exit-Poll, also keine Prognose, keine Hochrechnung von der BBC, weil die Meinungsinstitute sagen, eine Prognose macht nur Sinn, wenn man die Daten mit der letzten Wahl vergleichen kann. Das geht hier bei diesem Referendum nicht. Das letzte Referendum zur EU ist 41 Jahre alt, taugt nicht als Vorlage. Deswegen gibt es keine Exit-Poll, deswegen muss man warten, bis wirklich echt ausgezählt wird und das wird bis in die Morgenstunden gehen. Endergebnis deutsche Zeit vermutlich 9 Uhr. Es heißt jetzt, dass es doch eine Umfrage geben wird, eine Online-Umfrage, die Sky News um 23 Uhr etwa deutscher Zeit veröffentlicht wird. Es ist eine Umfrage, keine Prognose, aber wenn diese Umfrage schon einen deutlichen Unterschied anzeigt, wäre das doch ein deutlicher Fingerzeig.
Genau, ist dann morgen und dann sprechen wir uns wieder hier in D-Radio Wissen, sprechen wir mit dir, Friedbert Maurer. Danke.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Sebastian?
Ja?
Du hast schon wieder dich an mein Salt and Vinegar Chips vergriffen.
So, ja, ich bin so der salzige Typ. Ich muss immer Chips essen, wenn sie da sind.
Also das könnte ich bei dem Wetter gar nicht, ne? Der erste Sommer und der einzige Sommertag in Deutschland gerade. Die Leute haben dann an so einem Tag mit über 30 Grad vielleicht auch mal wieder richtig Bock auf die Festivals. Und klar wird dann auch, es ist Festivalzeit. Wie möglicherweise über das über den Brexit mitentscheidet, das sagt uns jetzt eben dieser Sebastian Rahms, der zu mir ins Studio gekommen ist und die Chips weggegessen hat. Ja, wie passt das zusammen, Festivals und Brexit?
Ja, nach Umfragewerten ist es so, dass ältere Generationen eher zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU tendieren, nachrutschende Generationen aber eher den Verbleib für sinnvoll halten. Da kommt es etwas ungelegen, dass eines der größten Musikfestivals Europas, eben das Glastonbury Festival, genau jetzt stattfindet. Unter anderem mit dabei Muramasa, die spielen heute Abend live um 22 Uhr und laufen auch hier bei uns im Programm.
So klingen sie.
Genau.
Ja, das kann man sich auf so einer Glastonbury-Bühne gut vorstellen.
Ja, schön, Sonnenuntergang. Obwohl, da hat es ja geregnet heute, aber es geht bestimmt trotzdem. Ja, da trudeln jedes Jahr um die 150.000 Besucher auf dem Festivalgelände ein. Und bei einer Wahl, bei der es nach vorherigen Einschätzungen um jedes 0,1% geht, keine gute Nachricht für alle Brexit-Gegner.
Da können die Besucher eines der größten Festivals in Deutschland, sagen wir mal, ein bisschen unbeschwerter ihre Bands genießen, ohne das Gefühl zu haben, oh, jetzt habe ich bei der wichtigsten Abstimmung vielleicht meines Lebens nicht mitgemacht.
Ja, genau. Denn bereits heute reisen die ersten Besucher zum Hurricane Festival nach Schesel in Niedersachsen. Und die müssen nicht über den Austritt von uns Deutschen aus der EU grübeln. Da sind die fein raus. Das Hurricane feiert dieses Jahr bereits seinen 20. Geburtstag und präsentiert Bands wie Two Door Cinema Club, die auch bei uns laufen.
Natürlich.
Ja. Ja, wer allerdings am Sonntagabend Bands wie The Wombats oder eben The Two Door Cinema Club sehen will, aber nicht das Achtelfinale Deutschland gegen die Slowakei verpassen möchte, tja, der muss eine harte Entscheidung treffen. Beides läuft nämlich zeitgleich.
Pass auf, ich habe einen Vorschlag, Sebastian. Ja. Ja, du hörst dir das Konzert an und währenddessen hast du die ganze Zeit dein Smartphone in der Hand und guckst den Livestream.
Und isst die Chips.
Die sind jetzt aber mal für mich, ja. Danke, Sebastian.
Ja.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Am Tag, an dem Großbritannien abstimmt über die Frage Brexit oder Remain. Wir haben ja schon aus London berichtet gerade, wo noch bis 22 Uhr Ortszeit abgestimmt wird, wo gespannte Ruhe ist, wie unser Korrespondent gesagt hat. Tatsächlich aber ist ja auch eine Frage, wie viele gehen wählen und wie viele junge Menschen gehen wählen. Denn die, die den Brexit wollen, sind vor allen Dingen ältere Menschen. Leute wie Lucy wollen eher bleiben. Lucy Scallon ist 28, hat European Studies in London studiert, sich also im Studium mit Europa und der EU befasst. Guten Abend, Lucy.
Guten Abend.
Wie fühlst du dich am Tag des Brexit?
Ich bin wirklich besorgt über das Ergebnis des Referendums.
Warum?
Meiner Meinung nach würde Brexit eine Katastrophe für Großbritannien sein. Und ich glaube, wir sind zusammen stärker.
Das heißt, du bist wirklich unsicher darüber, ob Großbritannien bleibt, also deswegen besorgt?
Ja, genau.
Du bist ja dafür, dass Großbritannien in der EU bleibt. Was sagen denn deine Freunde? Was sagen die Leute um dich rum?
Meine Freunde sind alle wie ich, aber es gibt viele, viele Leute hier in Großbritannien, die Brexit wollen mit allem Herz, glaube ich.
Hast du Kontakt zu diesen Leuten, die den Brexit wollen?
Eigentlich nicht. Ich glaube, es ist so eine... Ich weiß nicht das Wort, aber Echo Chamber, so die Leute, mit denen ich befreundet am Facebook und Twitter und so weiter, die sind alle eigentlich wie ich pro Remain.
Also ist es sowas wie eine Filterbubble. Du bist in deiner Filterbubble und die anderen sind in ihrer Filterbubble und da gibt es keinen Kontakt zueinander.
Genau, und keine Verstehen zwischen die Camps, so man sagt. Und ich glaube auch, das ist ein Problem, dass die Leave-Campaign, so die Brexit-Campaign, ist so, die haben eigentlich Lügen, also you know, alle diese Facts über Wirtschaft und wir waren 350 Millionen sparen und das können wir auf Gesundheit in Großbritannien ausgeben oder sowas. Und das ist eigentlich, das stimmt nicht. Wenn man die Facts checken, dann ist es ja eine Lüge, aber die Leute, vielen glauben das und die wollen das glauben eigentlich, weil es vielleicht gut fühlt.
Stellen wir uns, Lucy, jetzt mal gerade vor, auch wenn es ein bisschen wehtun könnte, dass morgen die Mehrheit der Briten entscheidet, es gibt den Brexit. Wie glaubst du, wird sich Großbritannien verändern? Wie glaubst du, sieht Großbritannien nach einem Brexit in, sagen wir, 5 Jahren aus? Was ändert sich dann?
Ich will nicht daran denken, eigentlich. Es fühlt sich wie ein Albtraum. Ich glaube, das ist so stepping into the unknown, sagt man. Und ja, ich habe so viel Angst davor. Und also eigentlich, mein Vater ist Irish Citizen. Und dabei könnte ich vielleicht an Republic of Ireland Citizenship nehmen und dabei ein EU-Citizen bleiben. Und vielleicht tue ich das, wenn Brexit passiert.
Das heißt, du könntest dir das tatsächlich vorstellen, Irin zu werden?
Ja, vielleicht, weil so, ich sage nicht, dass ich bestimmt umzogen werden, aber das ist auch eine Option.
Ja. Lucy, du kommst ursprünglich aus Reading, halbe Strecke zwischen London und Oxford liegt das. Dann hast du in London studiert und jetzt bist du nach Cornwall gezogen. Wie sehen die Leute in Cornwall den Brexit? Sehen die den ein bisschen anders als, sagen wir, in London und mitten in England?
Ja, in Cornwall gab es viel Vote Leave Posters und ich glaube, dass 5 von 6 MPs, Members of Parliament in Cornwall, sind pro Brexit. Und das verstehe ich gar nicht, weil ich habe eigentlich gestern gelesen, dass ich glaube 600 Millionen Euro von der EU ist investiert in Cornwall und es gibt so viele, also Schule und so viele Projekte mit EU-Geld in Cornwall, aber viele Leute da sind eigentlich total gegen die EU, die wollen raus, die wollen Brexit und das kann ich nicht verstehen. Es ist nicht mit dem Kopf eine Bestimmung, sondern mit dem Herz, glaube ich.
Dann hoffen wir, dass heute der Kopf ein bisschen eine Rolle spielen wird bei den Abstimmungen, damit eben nicht das passiert, was du befürchtest und wo du sagst, dass du Angst vor hast, nämlich der Brexit. Danke, Lucy, und ich drücke die Daumen, dass es gut ausgeht für dich.
Vielen Dank.
Nicht schlecht. Überlegt, tatsächlich Irin zu werden.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sebastian, was verbindest du eigentlich mit Großbritannien?
Hörst du das nicht?
Salt and Vinegar.
Ja,
ja,
geht
pass
ja
auf,
nicht.
Ich hab
mehr
ja,
geht
ich,
nicht, Paulus.
Ich hab ja noch gar nicht davon gegessen.
Ja, du hast ja deine eigene Tüte. Ich bin ja gleich hier.
Du, deine ist schon leer?
Boden. Nee, noch nicht ganz.
Wow. Nee, es war nie meins und es wird auch nie meins sein. Du darfst die auch gleich
ja,
auch
her.
Noch essen.
Alles
die
klar. Kleine, was hast du denn sonst noch da?
Ich war ja im English Shop heute Morgen und habe mal eingekauft. Das Wichtigste ist der Union Jack.
Ja, obwohl man weiß nicht, wofür das steht. Steht das jetzt für einen Brexit? Oder?
Ja, die hatten tatsächlich keine europäische Flagge da. Ich habe gesagt, echt? Ihr müsst doch eine EU-Flagge haben. Ja. Wenigstens heute hatten sie nicht im English Shop.
Okay.
Das fand ich schon mal traurig.
Hatten sie was Leckeres zu essen noch, Paulus?
Sie hatten noch was Leckeres zu essen. Hier habe ich für dich im Angebot Orange Creams.
Oh, gib mal her.
Orange
ich mag das ja überhaupt
Cream
nicht.
Cream Sandwich Biscuits.
So Zitrone, Orange überdrin. Oh, er hat es aufgebissen. Wahnsinn.
Boah, das riecht schon. Ich kann das auch nicht. Süß mit Frucht.
Ich mixe das mit Salt and Vinegar. Das gibt's nicht. Oh, das riecht schon so schön künstlich.
Hier, weißt du, was ich noch absolut mit Großbritannien verbinde? Das hier. Da wird mir sofort.
Ich dachte, das wäre ein TIE Fighter von Star Wars. Ist es nicht?
Ne? Um Gottes Willen. Das ist die TARDIS.
Ah, das ist die TARDIS.
Kennst du die TARDIS nicht?
Nein.
Die TARDIS ist das Raumschiff, die Notrufzelle.
Aha, Raumschiff, siehst du?
Ja, von Doctor Who. Und Doctor Who ist eine der bekanntesten und längst existierendsten Serien überhaupt. In den 50er Jahren gab es die erste Folge.
Wann bitte, Paulus?
In den 50er Jahren. Ach so. Und die gibt es immer noch, die Serie. Wird immer noch neu gemacht. Es ist eine Science-Fiction-Serie von der BBC produziert und es ist ganz, ganz toll. Und da
dann
kann man wirklich England und Großbritannien.
Was hast du denn da jetzt ausgepackt noch?
Näher kommen. Und jetzt habe ich hier noch Reese's White Peanut Butter.
Ja, die isst du aber bitte.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dann noch reden kann. Boah.
Die Welt braucht Experimente. Boah,
hört man, wie cremig das ist? Und wie eklig? Ihr solltet auch mal.
Mein Keks wird immer besser.
Englisches Zeugs essen. Das ist nicht nur alles eklig, was die haben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Boah, ich hätte diese englischen Süßigkeiten nicht essen sollen gerade. Das klebt im Hals. Ich hoffe, dass ich noch durchhalte. Die Briten haben das ja geschickt gemacht und richtig gemacht, ne? Das Referendum auf einen der wenigen Tage zu packen, an denen es kein EM-Spiel, eine UEFA-Fußballmeisterschaft gibt. Das hindert uns aber nicht daran, trotzdem über Fußball zu sprechen heute Abend. Man darf ja so Drogen einfach nicht plötzlich absetzen, sonst kann es zu Ausfallerscheinungen kommen. Sven Pistor ist in Evian, da wo die deutsche Nationalmannschaft trainiert. Sven, du bist ja da im Dauereinsatz. Erster Tag ohne Spiele bei der Europameisterschaft. Wie ist das für dich persönlich? Bist du so in ein tiefes Loch gefallen?
Ja, ich fühle mich so nutzlos auf einmal, ja. Also es ist eine Phase, ja, da alles hängt durch irgendwie, ja. Die Seele, nee, ganz im Ernst, es ist ganz, ganz schön heute hier. Einfach ein wunderbarer Sommertag, keine Wolke am Himmel.
An diesem See, ne? Ja, genau.
Ja, es war zwei Wochen lang echt eine Regentonne hier. Also heute ist wirklich für Mensch und Tier ein wunderbarer Tag und das gilt natürlich auch für die Nationalspieler.
Genau, was machen die denn so? Die hängen da am See rum, spielen Golf, ja. Was auch immer, ja. Oder wie?
Ja, besser könnte ich es gar nicht sagen. Ja, der Thomas Müller fuhr gestern da mit so einem Golfkart. Da war eine aus unserem Team, joggte da lang und auf einmal kam eben der Müller angerast und sie machte Platz und er sagte nur Merci und fuhr vorbei. Oder der Bastian Schweinsteiger hat unten ein Eischen gegessen im Café und man sieht die Spieler unten am Hafen. Sie machen ihre Ausflüge, einige zieht es in die Berge. Mit dem Mountainbike mit Elektromotor wurde Mario Götze da gesehen. Ich weiß gar nicht, ich meine, der muss doch fit sein, der muss doch da hochradeln können. Ja, und der Trainer ist fleißig heute, ja. Der guckt mit den anderen Videos vom nächsten Gegner, um die Mannschaft morgen mit Frontalunterricht zu konfrontieren.
So, genau. Es kann ja nicht ewig weitergehen mit dem Deutsche Vita da in Frankreich. Slowakei ist der nächste Gegner der deutschen Elf am Sonntag. Da können wir nur hoffen, dass es nicht schüttert wie aus Eimern, denn beim EM-Test in Augsburg, da wurde verloren gegen die Slowakei, weil da ein Hagelsturm auch und so weiter abging. Ja. Da war es wettermäßig echt schlecht.
Ja, das war Kanuslalom und da waren die Slowaken besser, aber ganz im Ernst, in Lille, wo ja gespielt wird, auf neuem Rasen, der ist sogar so neu, dass es da kein Abschlusstraining geben wird am Samstag. Das ist normalerweise vorgeschrieben und obligatorisch, aber die wollen da nichts dem Zufall überlassen, weil es gab so viel Kritik für die Rasenflächen, vor allem in Lille und in Marseille. Wenn da also das Geläuf normal ist, sehe ich da keine Probleme gegen die Slowakei. Das wird ein ähnlicher Gegner von der Spielanlage, glaube ich, wie die Nordiren, denn ja, die Slowaken können gut verteidigen, aber sie haben im Prinzip keine wirklich gelernten Stürmer.
Also dann wird der Frontalunterricht, den du angesprochen hast, den Jogi gibt, nicht so lang werden.
Ja, ich glaube schon, dass er denen natürlich eine Aufgabe mitgibt. Man hat jetzt im Verlauf der Gruppenphase gesehen, dass die deutsche Mannschaft wirklich an einzelnen Bausteinen erfolgreich gearbeitet hat. Spiel 1, da ging es vor allem um Standardsituationen, haben sie gemeistert, finde ich, gegen die Ukraine. Spiel 2 war natürlich gegen Polen ein bisschen knifflig, aber die Lehre da war ja, mehr Offensivgeist zu entwickeln, mehr Situationen herauszuspielen. Und genau das ist ja gegen Nordirland gelungen. Das heißt, ich wähne die Mannschaft eigentlich auf einem guten Weg.
Was sind denn deine ganz persönlichen Europameisterschafts-Highlights bis jetzt?
Island.
Ja, also Underdog sowieso, ne?
Ja, Wahnsinn. Ja, ja, sicher. Und ich habe ja, ich bin ja Halbschwede. Ich habe ja so ein bisschen nordisches Blut in mir und wenn einfach die Nordeuropäer da in Wallung geraten, da geht mir das Herz auf. Ich finde Island richtig cool. Finde es natürlich furchtbar, dass Schweden ausgeschieden ist, aber damit muss ich jetzt nun mal leben. Und Highlight wirklich für mich auch Kroatien. Für mich einer der Geheimfavoriten auf das Erreichen des Finals. Wir haben ja so verschiedene Wege ins Finale. Auf der einen Seite Deutschland und alle anderen Großfavoriten, auf der anderen Seite eher so ein bisschen die krümeligen Nationen, die sich dann aber ins Finale vorfummeln können. Und die Kroaten haben mich wirklich überzeugt. Tolle Mannschaft. Könnte ich mir vorstellen, dass die echt sehr weit bringt hier.
Sven Pistor, danke nach Evian und Sebastian Rahms. Ja. Kroatien ist ein guter Tipp.
Ja, ist ein sehr guter Tipp. Die haben ja gegen Spanien gewonnen und noch Modric draußen gehabt. Also da kann noch was kommen.
Ich finde ja sowieso toll, an diesem Tag heute zu wissen, dass alle drei britischen Turnierteilnehmer noch drin sind im Turnier. Sogar die Nordiren.
Ja, immer noch. Und sogar die Engländer noch.
Die man glaubt's gar nicht.
Die sind ja sonst oft gerne schon mal in der Vorrunde raus. Gehört manchmal auch zu, wie er gerade sagte, zu den krümeligen Vereinen. Für mich finde ich gut. Und wenn die Briten es schaffen sollten, noch in der EU zu bleiben, dann werden wir spätestens im Halbfinale dafür sorgen, dass sie aus der EM doch irgendwie rausfliegen.
Bäm! Yes. Genau das. Das war die Redaktionskonferenz am Donnerstag. Morgen dann in Schaum oder Hase alles zum Brexit und zum Ergebnis ab 6.30 Uhr hier in diesem Radio. Ich bin Paulus Müller. Danke, Tschüss. Sebastian. Tschüss, schönen Abend euch. Macht's gut.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.